auch, finde ich mal, Ostdeutschen auch mal klar zu machen, dass sie eigentlich ein paar Parallelen haben und sich eigentlich, ja, also nicht gleichwertig, sondern dadurch verbinden könnten auch so in dieser Art so und zumindest das Gefühl haben, okay, die sind jetzt nicht anders, die wollen mir auch nichts wegnehmen, sondern denen geht's gleich oder ähnlich und wir sollten eigentlich uns zusammentun oder irgendwie einfach uns gegenseitig unterstützen und helfen, damit wir das Gefühl eben nicht mehr haben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einheit gut, alles gut, dem Podcast über Menschen, den Osten und den Weg zur Gleichberechtigung zwischen Ost und West. Mein Name ist Toni und gemeinsam mit meinen Gästinnen und Gästen spreche ich in diesem Podcast über ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt. Die Sichtbarkeit und die Repräsentanz von Ostdeutschen in unserer Gesellschaft. Wo sind sie, die Ossis? Wie sieht es 3 Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung mit der Gleichberechtigung aus? Wir sprechen über das Ostsein, über spannende Wege und blicken zurück, aber vor allen Dingen nach vorn. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Viel Spaß mit dieser neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Einheit gut, alles gut. Meinen heutigen Gast im Podcast kennt man aus dem Fernsehen. Zunächst als Moderatorin beim ZDF und ab 2021 in den Tagesthemen. Sie beschreibt sich selbst als Halblibanesin mit ostdeutschem Hintergrund und auf dem Klappentext ihres kürzlich erschienenen Buches steht, dass sie gern in die Kaufhalle geht, ein typisch ostdeutsches Wort, aber auch Jalla schreit, wenn sich der Verkehr mal wieder etwas zu langsam bewegt. Und genau darüber wollen wir sprechen, über eine Biografie zwischen 2 Kulturen, über Heimat, über Ostdeutschland und, das kann ich jetzt schon sagen, über unser gemeinsames Lieblingsessen. Und deshalb freue ich mich sehr, dass sie heute da ist. Herzlich willkommen in diesem Podcast, liebe Aline Abboud.
Danke, Toni. Vielen Dank für die Einladung.
Liebe Aline, ich habe es gerade schon gesagt, ich musste bis zum, ich glaube, letzten Kapitel warten, bis dann habe ich dein ganzes Leben kennenlernen dürfen und ganz viel über dich erfahren, bis zu meinem ganz persönlichen Highlight, denn wir haben ein gemeinsames Lieblingsessen und das sind die sächsischen Quarkkeulchen. Und ich glaube, das hat in mir ein Gefühl von Kindheit und Heimat ausgelöst. Willst du für all die, und es soll ja Menschen geben, die Quarkkeulchen nicht kennen, einmal diese Faszination kurz beschreiben, damit wir gleich direkt im Thema sind?
Erste wichtige Frage, mit Rosinen oder ohne Rosinen?
Mit Rosinen.
Echt?
Oh. Na, okay. Oh nein, jetzt scheiden sich die Geister.
Wir müssen ja auch nicht alles gleichzeitig mögen, aber
das stimmt.
Ich kenne sie natürlich ohne Rosinen, muss ich dazu sagen. Meine Mutter hat die so gemacht. Ja, also was sind Quarkkeulchen? Ich verstehe auch nicht, warum die wenige Leute kennen, selbst in Ostdeutschland oder Ostdeutsche, mit denen ich gesprochen habe, jetzt zumindest so Berliner Raum, Mecklenburg-Vorpommern und so, war das jetzt auch nicht immer so geläufig. Aber sobald ich dann Bilder gezeigt habe oder erklärt habe, was das ist, war dann so, ach ja, genau, das waren doch die und so weiter. Die hat meine Oma und so weiter. Weil die meisten, also gerade so Wessis, Westdeutsche verbinden mit Quarkkeulchen ja immer diese Bällchen, also Quarkbällchen, die es
genau,
auf
so
dem Rummel gibt
rund.
Oder so, ne? Und die so frittiert werden und also ganz dick sind und ich weiß gar nicht, ob da wirklich Quark drin ist oder ob die nur so heißen, weil für mich schmecken die einfach nur sehr fettig und sehr süß und also jetzt gar nicht unangenehm, ich finde die auch sehr lecker, aber es ist nicht das, was wir meinen, sondern ich nenne die immer die besseren Ossi-Pancakes, weil sie bestehen ja wirklich, also fast zu, ich weiß nicht, 80-90% aus Quark und Magerquark, also so macht zumindest meine Mutter.
Ja.
Es gibt ja auch noch die Rezepte mit Kartoffeln, das habe ich irgendwie erst später erfahren. Ich kenne es wirklich nur mit Quark, bisschen Mehl, Ei, Milch und eine Prise Salz und das war es eigentlich schon. Und die Geheimzutat bei meiner Mutter, das sage ich jetzt hier, habe ich aber auch, glaube ich, schon woanders mal gesagt, ist tatsächlich noch ein bisschen Buchweizenmehl reinmachen, weil das wohl, oder was heißt wohl, das passiert auch, der Teig beziehungsweise dann die Quarkkörnchen viel noch ein bisschen knuspriger werden, was ich persönlich sehr mag.
Ja.
Und die sehen im Grunde aus wie Pancakes, nur finde ich, schmecken sie einfach viel, viel besser. Da ist kein Backpulver drin. Das heißt, die werden nicht so fluffig und bestehen nicht nur aus Luft, sondern eben aus Quark. Das heißt, sind viel Proteine drin für Leute, die sich dafür interessieren. Und ich finde es einfach viel, viel leckerer. Es hat so einen säuerlichen Geschmack. Und wenn du dann noch so einen richtig schönen Apfelmus bei uns hier immer aus dem Spreewald, ist auch so ein Ossi-Ding, ne?
Absolut.
Spreewälder Apfelmus oder Spreewälder Gurken. Dazu oder Sirup oder Heidelbeeren oder kannst du auch herzhaft essen, also was auch immer. Und ich finde die super, also die gehen immer. Und ich mache die jetzt tatsächlich auch schon für meine Tochter, nur ohne Salz. Mhm. Und die schnabuliert die da auch so weg. Also, ja.
Ja, ist verrückt. Und hier verzweifeln immer alle, wenn sie sagen, was wollen wir denn mal kochen? Und dann sage ich, oder machen? Dann sage ich, ja, also mein Lieblingsgericht sind eigentlich Quarkhorchen oder Plinzen. Und dann gucken mich immer alle an und sagen so, Dann denke ich, okay, Leute, wir müssen noch ein Stückchen Aufklärarbeiten leisten.
Ja, ja. Es ist, also ich verstehe es auch nicht. Ja. Also, warum die noch nicht Einzug in ganz Deutschland gefunden haben. Aber vielleicht gibt es da auch eine Quarkbällchen-Lobby, die das irgendwie verhindert. Ich weiß es nicht.
Man weiß es nicht. Aber für alle die, die jetzt nicht wissen, was sie am Wochenende machen sollen, ich glaube, wir haben etwas Inspiration gegeben.
Ja.
Auf jeden Fall.
Definitiv. Macht was draus.
Macht was draus. Liebe Aline, wir wollen am Anfang, also wir wollen über ganz viele Themen heute sprechen, aber am Anfang natürlich auch ein bisschen über dich. Ich habe es im Intro schon gesagt, du bist einem breiten Publikum in Deutschland natürlich bekannt geworden als Moderatorin bei den Tagesthemen und hast 3 Jahre lang da das Team der Sendung unterstützt und warst präsent. Was damit? Und dieses Ticket wird wahrscheinlich immer an dir sein, die jüngste Tagesthemen-Moderatorin ever, aber hast eben jetzt auch beschieden, das nicht mehr zu sein und diesen Job zu verlassen. Warum? Wie kam diese Entscheidung?
Also ich war letztens vor 2-3 Wochen beim Kölner Treff und da hat Micky Beisenherz mich auch noch so vorgestellt, ich bin auch noch die jüngste Tagesthemen-Moderatorin, die aufgehört hat. Weil ich, das war mir gar nicht so klar, aber ja, es stimmt natürlich. Ja. So lange war ich dann auch nicht da und bin eben immer noch die jüngste. Ja, also für mich war es eine ganz klare private Entscheidung für Familie, für mehr zu Hause. Ich komme ja aus Berlin und ich habe vor den Tagesthemen auch schon 5 Jahre beim ZDF gearbeitet in Mainz. Das bedeutet, ich bin im Grunde schon fast 10 Jahre eigentlich nur in der Bahn unterwegs gewesen oder im Flugzeug. Während Corona war es relativ viel Flugzeug, ulkigerweise, weil die Bahn war irgendwie unbezahlbar. Aber anderes Thema. Deswegen war das auch wirklich eine Entscheidung für die Familie, für Privatleben. Also ich meine, klar kann man sagen, das ist eine wichtige Sendung, eine große Sendung. Ich sage da gar nichts dagegen. Das ist, ich bin sehr dankbar, dass ich das machen durfte. Aber für mich war das einfach wirklich eine ganz klare private Entscheidung, weil ich das einfach, das für mich eine Herausforderung war, eben die letzten Jahre. Und ich jetzt auch aktuell nicht wüsste, wie man es jetzt hätte besser machen können mit kleinem Baby und den Tageszeiten oder den Sendezeiten. Ich meine, man kriegt vielleicht auch immer alles hin, aber es war für mich jetzt eine Entscheidung, okay, ich möchte es nicht nur hinbekommen, ich möchte auch einfach mal ankommen und nicht immer so eine innere Unruhe haben, gleich wieder los zu müssen. Und so war es eben die letzten Jahre. Ja, und Lebensphasen, Lebensplanungen verändern sich eben. Und ich bin eben vielleicht auch eine Generation, die sagt, okay, ich bleibe eben nicht, weiß ich nicht, bis zur Rente in irgendeinem Job oder in irgendeinem Unternehmen. Das kenne ich in meinem Umfeld sehr häufig und sehr oft. Von daher finde ich die Entscheidung, für mich ist sie richtig und ich fühle mich sehr befreit und bin da jetzt auch sehr gespannt, so einfach, wie es weitergeht.
Ja, aber ich finde, es ist was ganz Schönes zu hören, wenn man Dinge priorisiert und sich auch für Familie und für Privates entscheidet. Und na, du sagst es ja auch irgendwie mit kleinem Kind, ist was Tolles zu hören. Also von daher ohne große Ausschweifen, sondern ehrlich zu sagen, es ist meine private Entscheidung, ist was ganz Schönes und Frisches, finde ich ganz, ganz toll.
Ich weiß, es ist für viele vielleicht unerwartet, aber ich habe relativ viel, also sehr viel Feedback darauf bekommen und auch eben gerade auch zu diesem Punkt so, dass ich glaube auch viel mehr Leute, die das gehört haben, vielleicht inspiriert es auch mehr Menschen, also Sachen zu priorisieren und sich für etwas zu entscheiden, was ihnen eigentlich wichtiger ist als vielleicht jetzt nur die Arbeit, also nichts gegen Arbeit, aber du weißt, was ich meine, also dass man eben, wenn man sich eigentlich mit etwas nicht ganz wohl fühlt oder der Meinung ist, okay, ich müsste vielleicht mich doch mal für was auch immer entscheiden, dass man dann den Mut hat, der auch nicht, also es ist jetzt nicht einfach, ne, aber dann doch nach seinem Bauchgefühl zu gehen und das habe ich gemacht und ich fühle mich damit jetzt wohl und hoffe vielleicht, den einen oder anderen auch zu motivieren.
Ja, Und ich finde, solche Geschichten braucht es und solche klaren Entscheidungen, das tut gut. Wir wollen einmal an den Anfang deines Lebens zurück, weil was uns neben den Quarkhäuschen auch verbindet, ist, dass wir 88er Baujahr sind. Du bist die Tochter einer Ostdeutschen und eines Libanesen. Dein Papa kam 1982 in die DDR. Vielleicht magst du uns da einmal ein bisschen mit in diese Zeit nehmen. Wie kam das damals? Wie haben sich auch deine Eltern kennengelernt? Woher kam dieses Aufeinandertreffen, das du auch so schön im Buch beschreibst?
Also mein Vater ist zum Studieren in die DDR gekommen, 82. Der hatte ein Stipendium und wollte Fotografie studieren oder Grafikdesign hieß das dann in der DDR. Also er hat dann an der HGB in Leipzig studiert, also Hochschule für Grafik und Buchkunst. Ist ja vielleicht den meisten auch geläufig, die ostdeutschen Hochschulen und Unis kennen. Er hat damals zum Beispiel mit Neo Rauch zusammen studiert. Also das war so derselbe Jahrgang. Also die kennen sich beide und den kennen vielleicht ja auch noch ein paar Westdeutsche, sage ich jetzt mal. Ne? Also generell, der ist ja einer der bekanntesten zeitgenössischen Maler. Der Weg überhaupt, dass er in die DDR gekommen ist, war insofern, finde ich, schon ein bisschen lustig, weil er wollte eigentlich erst in die USA, hat dann aber gesagt, nee, die Studiengebühren sind ihm zu teuer. Und dann kam Italien, das hat aber irgendwie auch nicht funktioniert, wegen Visa-Bestimmungen oder was weiß ich weiß es nicht mehr genau. Und dann gab es noch die Entscheidung, Russland, Tschechien oder DDR. Und er hat sich dann für die DDR entschieden, aus dem einfachen Grund, weil er die Sprache irgendwie spannender fand und dachte, die würde ich jetzt gerne lernen oder das ist okay, wo ich dann jetzt auch dachte, wow. Gut, ich meine, Russisch ist auch echt nicht leicht. Tschechisch wahrscheinlich auch nicht und Deutsch auch nicht. Also im Endeffekt Pest oder Cholera wahrscheinlich. Aber er hat sich quasi für die Sprache entschieden und ist dann somit in die DDR gekommen und hat dann eben dieses Stipendium gehabt und dann konnte er eben ja an der HGB studieren und so ist er überhaupt da erstmal reingekommen oder dorthin gekommen. Und zu der damaligen Zeit gab es relativ wenig Libanesinnen und Libanesen, also nicht nur in Leipzig, sondern in der ganzen DDR. Also mein Vater spricht immer von 60 Libanesinnen und Libanesen. Weiß ich jetzt schwer nicht, nach, ne? Ja. Ich habe die ganzen Zahlen jetzt nicht so vor mir, aber er meinte, es waren relativ wenig, weil man muss ja natürlich immer unterscheiden zwischen Palästinensern, Palästinenserinnen, die ja auch gekommen sind, gerade auch in Westdeutschland, West-Berlin. Die haben natürlich einen anderen Hintergrund. Das war dann auch mehr wegen des Krieges oder beziehungsweise schon auch wegen des Bürgerkrieges im Libanon, aber auch durch die Fluchtbewegung aus Israel heraus. Und das sind natürlich jetzt, die haben mit Libanon ja so per se nichts zu tun. Das ist so ein bisschen der Unterschied, weil das natürlich gerne mal vermischt wird. Ja, und dann fing er da an, 82, hat erstmal Deutsch gelernt und hat dann da im Studentenwohnheim gelebt. Ganz am Anfang lustigerweise auch in demselben tatsächlich, ich glaube vielleicht ein Haus weiter, wo ich später angefangen habe, 2007 zu studieren und zu leben. Straße des 18. Oktober heißt die Straße in Leipzig und da sind so Plattenbauten und Studentenwohnheime und da hat er angefangen, also ist ja eingezogen und später dann nach Grünau gezogen in Leipzig und dort hat er dann meine Mutter kennengelernt im Studentenwohnheim. Damals war das üblich, dass Studentenwohnheime in jeder Etage waren sozusagen Studienrichtungen verteilt. Also nicht jetzt irgendwie Herkünfte oder Sprachen oder was auch immer, irgendwelche Altersgruppen, sondern das war so nach Studienrichtung aufgeteilt, aufgefächert. Und meine Mutter wollte unbedingt Karten für den Leipziger Fasching, der ich würde jetzt mal sagen, dass in ganz Ostdeutschland wahrscheinlich so der bekannteste Fasching war, weil das immer so ein Riesending war und alle wollten zum Leipziger Fasching. Und meine Mutter wusste oder hatte irgendwie gehört, mein Vater, der ja mal so ein bunter Hund war und so umtriebig und kannte irgendwie jeden und der sollte irgendwie Karten haben, scheinbar. Und dann hat sie irgendwann an der Tür meines Vaters geklopft im Studentenwohnheim und mein Vater öffnete dann mit irgendwie kam gerade aus der Dusche und mit Bademantel und dann stand da meine Mutter und wollte gern Karten haben. Mein Vater hatte keine Ahnung, wovon sie redet, weil er doch keine Karten hatte, aber das war so die erste Begegnung meiner Eltern und dann haben sie sich natürlich so eben angenähert, sage ich jetzt mal, und ja, sind dann irgendwann ein Paar geworden und dann ja, bin ich irgendwann gekommen.
Dann kommst 88, du irgendwann.
Genau.
Aber ich fand das so schön. Ich finde auch so, dass die Faszination Fasching und dass das so das Momentum war, wo sie sich kennengelernt haben, ist auch irgendwie eine schöne Begegnung.
Total. Ja. Vor allen Dingen, ich liebe auch Fasching und ich komme aus Berlin, ja. Also das ist hier jetzt nicht gerade üblich.
Nein, eher nicht.
Aber vielleicht habe ich das so mit aufgesogen und ich kann mich auch noch an die Leipziger Faschingszeiten erinnern, als ich dort studiert habe. Das war natürlich nochmal ein bisschen anders als dann zu DDR-Zeiten. Aber bei meiner Mutter fand das natürlich immer total spannend, einfach diese ganzen Verkleidungen, das Nähen und selber Kleidung und Faschingskostüme nähen, das hat sie bei mir dann tatsächlich später auch gemacht. Und sie fand das natürlich auch toll, das kam natürlich durch meinen Vater dann noch mehr, dass Leipzig natürlich schon zu DDR-Zeiten einfach eine sehr offene Stadt war und eine Uni-Stadt natürlich, das heißt, da waren sehr viele internationale Studenten da. Mein Vater war eben dann auch so ein bisschen so ein Tor für sie, als sie sich dann kennengelernt haben, dass sie dann eben noch mehr kennengelernt hat. Also noch mehr Kultur, noch mehr, ja, andere Sprachen, andere Sichtweisen. Und sie meinte, das war für sie Freiheit pur, würde ich fast sagen. Weil sie meinte, durch diese Menschen konnte sie oder hatte sie das Gefühl, dass sie reisen kann, dass sie in andere Länder fahren kann und andere Länder entdecken kann. Und das fand ich total schön, als sie mir das mal erzählt hat, weil ich kann das total nachvollziehen, wenn du in der DDR lebst und eben nicht wirklich viel sehen und erleben kannst, leider, oder nur nach Ungarn oder nach Rumänien fahren kannst. Ja, und das hat, glaube ich, meiner Mutter sehr viel gebracht und sie auch noch mehr öffnen lassen, so als Mensch.
Und das, finde ich, hat sich ja bis heute aber auch so ein bisschen durchgezogen, wenn man gerade so Leipzig und Dresden vergleicht. Na, Leipzig war schon immer die Stadt von Messe und Internationalität. Ja, genau. Und ich finde, das spürst du heute schon auch noch deutlich, so im Menschen vielleicht miteinander umgehen oder auf die Welt schauen. Das ist schon interessant, wie es sich so entwickelt hat. Du hast gesagt, 88 kamst du dann. Und im Buch, wo wir gleich auch so ein bisschen über, wie es überhaupt zu dem Buch kam, aber im Buch schreibst du ja logischerweise auch, wie so deine Kindheit war und wie du auch die Sommer im Libanon verbracht hast und was für dich da so besonders war. Wenn du so einmal so ganz grundsätzlich zurückschaust, mit welchen Gefühlen und Erinnerungen schaust du auch so eben auf die Sommerurlaube, auf die Zeit im Libanon als kleines Kind und im Vergleich? Wie würdest du das irgendwie sagen? Wie schaust du auf deine Zeit, wo du, meine 88, da haben wir jetzt nicht mehr so viel von der DDR miterlebt, aber von einem ostdeutsch sozialisierten Berlin und Umfeld. Wie waren da so oder was sind da so deine Erinnerungen und Eindrücke, wenn du an deine Kindheit und Jugend zurückdenkst?
Also Libanon und die Sommerferien waren für mich immer das Highlight im Jahr. Das waren so 5-6 Wochen als Kind und dann aber auch als Jugendliche, als ich noch in der Schule war und auch dann danach natürlich. Also ich bin ja bis jetzt regelmäßig dort. Jetzt das letzte Mal war ich 22 da, dann bin ich das Jahr darauf schwanger geworden, dann habe ich gesagt, nee, das ist mir zu viel Gefliegerei, weil ich dann auch noch beruflich noch in den USA war und dann kam leider der 7. Oktober, der brutale Angriff in Gaza oder in Israel und dann wusste ich auch, okay, das könnte sich jetzt wieder auf die ganze Region verteilen und dem ist ja auch so gekommen und dadurch hat sich das jetzt alles wieder ein bisschen verlängert. Ich wäre natürlich am liebsten sofort wieder hingefahren, letztes Jahr, dieses Jahr und mal gucken. Ich hoffe, dass es bald wieder möglich ist, also so optimistisch bin ich. Aber deswegen habe ich den Libanon wirklich in verschiedenen Altersgruppen oder Altersstufen kennengelernt, gesehen, sowohl als Kind, als Jugendliche und eben jetzt als Erwachsene. Und das war für mich immer das Highlight, einfach weil ich so eine große Familie dort habe. Und gerade als Kind war das für mich toll, weil ich bin ein Einzelkind und habe jetzt hier in Deutschland nicht so viele deutsche Cousinen und Cousins. Und im Libanon war das dann wirklich, bin da hingekommen und 15 Cousinen und Cousins sind sozusagen auf mich raufgestürmt. Und so kann man sich auch die erste Begegnung vielleicht vorstellen. Das erkläre ich ja auch im Buch, wie das so war für meine Mutter und mir, als wir 91 das erste Mal zusammen mit meinem Vater dorthin geflogen sind. Und meine Mutter war natürlich auch sehr aufgeregt. So, was passiert jetzt mit mir? Werde ich gut aufgenommen? Ich kann doch die Sprache nicht. Sie kann die Sprache nicht. Und am Ende war das so, ich war vorher ein sehr schüchternes Kind und bin da eigentlich so mit denen verschmolzen, wenn man so will. Also ich war dann einfach sofort weg und die haben mich einfach mitgezerrt. Und egal, ob man jetzt sich verständigen kann oder nicht, Kinder verständigen sich einfach anders untereinander mit Spielen, mit Hand, mit Gesicht. Und ich habe mich überhaupt nicht fremd gefühlt. Und ich weiß nur, dass mein Vater hat mir das erzählt, dass ich irgendwann so nach ein paar Stunden zurückgekommen bin, sehr wutentbrannt zu meinen Eltern und gesagt habe, die verstehen mich nicht. Ich schreie die so laut an, die verstehen mich nicht. Ja, das kann ich mir sehr gut bei mir vorstellen. Ja.
Beide Seiten irritiert.
Genau. Und man schreit sich gegenseitig an und man versteht sich, das war schon sehr lustig. Und das hat sich natürlich im Laufe der Zeit dann verändert. Und aber das sind so Erinnerungen. Und ja, und im Gegenzug natürlich Ost-Berlin, also es war es natürlich in dem Sinne dann nicht mehr, aber trotzdem, ich meine, das kannst du ja auch bestätigen, ist ja die DDR oder die Ostsozialisierung nicht aus den Köpfen raus, die ist ja bis heute nicht raus. Und so ist es auch in Berlin, wo ich aufgewachsen bin, in Berlin-Pankow, auch gewesen oder ist es ja immer noch. Und ich meine, das fängt dann damit auch an, dass dann in den 90ern war ja Ost-Berlin noch recht, ja, wie soll ich sagen, langweilig, unbekannt, keiner wollte hier hinziehen, es war irgendwie so ein bisschen düster und die Wohnungen waren günstig und dann sind die Leute hier hingezogen oder haben sie gekauft, also meistens dann Westdeutsche und weil sie eben alle so schön günstig waren. Also, und ich weiß auch noch, dass ich selbst in der Schulzeit hatte ich hier auch noch Häuser, die voller Einschusslöcher waren und gut, das hat jetzt nichts unbedingt mit DDR vielleicht zu tun, aber einfach noch so sehr marode waren. Und ich sag mal, für mich war das ja kein Ost-Berlin, weil für mich war das einfach mein Berlin, weil ich hatte ja dieses Gefühl für Osten und Westen da noch überhaupt nicht. Und das hat sich ja erst so dann im Alter ergeben, wenn man dann auch mehr über sich nachdenkt, über seine Herkunft, Identität. Und wenn dann plötzlich Leute sagen, ja, du bist Ostdeutsch und man denkt so, ja, okay, aber also eigentlich so richtig diese Unterschiede gemerkt habe ich, glaube ich, erst im Studium, als man dann mit anderen Leuten aus anderen Bundesländern zusammenkam. Da habe ich es eigentlich erst so richtig gemerkt, okay, man hat schon so eine andere Sozialisierung. Mhm. Und wenn der eine aus Niedersachsen kam oder aus Bayern oder aus Baden-Württemberg, das hat man dann manchmal schon nicht nur am Dialekt, sondern auch so ein bisschen an den Werten vielleicht oder an, ja, weiß ich nicht, an gewissen, ja, auch Terminologien, an Wörtern gelernt oder gesehen. Das fand ich schon sehr interessant, ja.
Und weil du es auch gerade gesagt hast, diesem Podcast ist natürlich ein Riesenthema, immer der große graue Begriff Herkunft. Und man versucht sich immer in Definition oder in Abstraktion. Wie würdest du für dich sagen, welche Rolle spielt Herkunft für dich? Kannst du das irgendwie greifen? Kannst du dich in eine Schublade packen oder gerade genau das Gegenteil?
Ich finde Schubladendenken grundsätzlich einfach schwierig, weil ich denke, wofür muss es einfach eine Schublade geben? Also warum? Ich weiß nicht, ob der Mensch so ist, dass es erleichtert, wenn er Menschen in Schubladen stecken kann. Ich finde es, also mittlerweile heute und umso mehr ich mich damit beschäftige und jetzt auch mit dem Buch, denke ich einfach, ich bin einfach beides oder das Dreifache und ich wandle mal in dem Moment mal da drüben, dann bin ich mal wieder in der anderen Welt und wenn ich Lust habe, dann mal wieder in der Welt. Und ich finde, das zeichnet auch eben die vielen Menschen aus, die auch so eine ähnliche Biografie haben oder eben mehrere Kulturen. Und weil im Endeffekt nimmt man sich ja immer das Beste aus allem, also aus den Seiten und oder macht was draus, was gut ist, was andere motiviert. Das ist eigentlich so mein Credo oder meine Motivation, eben andere zu motivieren. Also das bedeutet, gerade wenn es um den libanesischen Hintergrund geht, dann versuche ich auch immer sehr offen, entweder in der Öffentlichkeit oder eben unter jungen Leuten oder Kindern auch zu sagen, denen es ähnlich geht, ihr habt ein Plus. Also Kulturen, die man extra hat, sind nicht etwas Negatives, sondern immer ein Plus. Und jede Sprache, die du extra kannst, ist ein Plus. Ja. Weil ich finde das, also das kriege ich zumindest hier in Berlin oft mit, aber eigentlich auch woanders, gerade jetzt in der aktuellen Politik und in der ganzen Stimmungslage, wenn du dann immer zu hören bekommst, dass, ob es jetzt Migranten sind oder Menschen mit Migrationshintergrund, ist ja jetzt erstmal per se egal, aber Menschen, die andere Kulturen mitbringen, dass die irgendwie kleine Paschas sind oder dass die nichts wert sind oder ja, nur Schlechtes wollen oder du weißt, was ich meine. Ja. Also das kann man jetzt lange ausführen. Ich verstehe dieses Spalterische nicht. Ich weiß nicht, ob das vielleicht mein Stück Ostdeutsch ist, aber ich habe gelernt, Menschen zusammenzubringen, dass man das Zusammenhalt wichtiger ist als Spaltung, dass man miteinander weiterkommt als gegeneinander. Das habe ich durch meine Familie gelernt und das wurde mir auch tatsächlich immer so ein bisschen als ostdeutsche Werte, Tugenden wiedergegeben oder mitgegeben. Und ich versuche das auch heute noch oder die ganze Zeit weiterzutragen und versuche das ja auch mit diesem Buch, was ich geschrieben habe, eben Menschen zusammenzubringen, Kulturen zusammenzubringen, ob das jetzt Ostdeutsche mit Westdeutschen oder Deutschen oder wie auch immer oder eben anderen Kulturen mit Deutschen und so zusammenzubringen. Aber dieses du bist schlecht und du nicht, das verstehe ich einfach nicht. Und gerade wenn es dann um Kulturen geht, um Sprache, um Perspektiven, auch die ostdeutsche Perspektive, ich finde, jede Perspektive ist wichtig und sollte gehört werden. Und gerade in meiner Bubble oder in unserer Medienbubble sind diese Perspektiven einfach immer noch unterrepräsentiert. Und ich finde, das merkt man auch. Und ich finde, da muss sich auch noch einiges ändern. Jetzt habe ich so einen Rundumschlag gemacht, aber aber du merkst, dass da irgendwie, also da hängt viel, ja, das beschäftigt mich
sehr. Ja, absolut. Und in dem Buch merkt man, also man lernt dich ja so von verschiedenen Seiten und Perspektiven kennen. Und ich finde, du hast mal ein Zitat gemacht: Das Buch hat für mich eine ganz besondere Bedeutung, weil es nicht nur meine Geschichte ist, sondern auch ein Stück Familiengeschichte, das ich meiner Tochter hinterlassen möchte. Du möchtest zeigen, dass Menschen mit Migrationshintergrund genauso Teil dieser Gesellschaft sein. Und ich finde natürlich jetzt auch vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte, vor der Entscheidung gestern im Bundestag, ist das natürlich, also es sind so wichtige Botschaften, die davon ausgehen. Auch jetzt in diesen Zeiten es eben zu lesen, es gibt so viel Kraft und so viel Hoffnung und so viel auch Mut dazu. Und deshalb einmal nochmal aber die Frage an dich, woher kam diese Motivation? War es eine persönliche Sache, dass du deine Geschichte gern, klingt, als wärst du jetzt schon 89, aber also deine bisherige Geschichte aufschreiben?
Meine Knochen sagen das, ja.
Das ist was anderes. Also deine bisherige Geschichte aufschreiben wolltest, also eine persönliche Motivation, war es aber auch eben in der vielleicht jetzigen aufgeheizten politischen Diskussion etwas, wo du auch so deine Perspektive einbringen möchtest? Was war so die Motivation, dieses Buch so in dieser Art zu schreiben, dass ja so eine Liebesbekundung auch an den Libanon ist und so eine ganz persönliche Öffnung auch?
Ja, also das Buch hat sich, oder dieser Inhalt hat sich tatsächlich über mehrere Jahre entwickelt. Also es ist jetzt nicht erst im letzten Jahr entstanden, das muss ich ehrlicherweise zugeben, sondern der Verlag kam vor einigen Jahren schon auf mich zu und da sollte es eher sowas, so ein persönlicher Reiseführer über den Libanon werden. Einfach weil es bis dato kaum etwas Persönliches über den Libanon gab, sondern einfach nur so ganz normale Reiseführer, ja, und einfach generell sehr wenig, was so ein bisschen mit alltäglichem oder mal mit völlig anderen Sachen zu tun hat, außer jetzt auch negative Schlagzeilen und so weiter. Und dann hat sich das einfach alles ein bisschen entwickelt. Dann hatte ich auch nicht so die Zeit, das Buch zu schreiben, aber immer währenddessen habe ich so ganz viel Materialsammlung gemacht, habe trotzdem so kleine Sachen immer geschrieben und zusammengefügt und so weiter. Und dann bin ich zu den Tagesthemen gekommen und dann ist der Fokus auch nochmal auf mir, so als Mensch, als ja mit dem, was ich mitbringe, nochmal größer geworden. Dann dieses Stichwort erste ostdeutsche Tagesthemen-Moderatorin, das hat es vielleicht auch nochmal befeuert, einfach auch, um daraus vielleicht ein doch persönlicheres Buch zu machen, auch wenn mir sowas eigentlich immer, oder was heißt immer, das fiel mir, also eigentlich fällt mir das bis heute schwer, so Persönliches mich preiszugeben. Also es war jetzt kein einfacher Schritt, das zu veröffentlichen, weil ich eigentlich sehr darauf achte, was ich rausgebe und wen und gerade wie viel von meiner Familie, die jetzt nichts mit mir zu tun, also die sozusagen, die ja nicht in der Öffentlichkeit stehen. Also was ich persönlich mache, ist ja eine Sache, aber ich möchte eigentlich ja nicht, dass meine Familie oder irgendwie auch in der Öffentlichkeit steht und die wollen das nicht oder ich möchte das nicht aus auch verschiedenen Gründen. Das war tatsächlich kein leichter Schritt, aber jetzt am Ende bin ich sehr stolz darauf, weil ich eben das, was du jetzt gefragt hast, ist, glaube ich, die Motivation gewesen. Jetzt am Ende mit dem Buch, was jetzt dabei rausgekommen ist, eben diese Motivation. Ich kann es nur wiederholen, diese Motivation und diesen auch Mut machen, Kulturen zusammenbringen, sowohl die ostdeutsche eben wie die libanesische. Aber vor allen Dingen, weil das Buch handelt natürlich hauptsächlich über den Libanon, dem Libanon eine Stimme zu geben. Mhm. Weil er, finde ich, also aufgrund der Negativschlagzeilen hauptsächlich, aber auch einfach durch die mediale Beobachtung und Berichterstattung meines Erachtens immer noch viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, auch in Bezug auf positive Seiten oder andere Seiten. Es muss ja gar nicht immer alles schön sein oder romantisiert sein. Ich habe ja in dem Buch jetzt auch nicht alles romantisiert und gesagt hier, ach, fahrt alle hin, da ist nichts los, es ist, also keine Sorge und so weiter, sondern ich habe ja da auch über meine Kriegs- und Bombenerfahrung geschrieben von 2006 und ein paar andere Dinge und Korruption und Wirtschaftskrise und so weiter und so fort und was das mit dem Land gemacht hat. Aber trotzdem war es mir wichtig, dass die Menschen einfach mal sehen, okay, da ist dieses kleine Land, was aber unheimlich wichtig ist für die ganze Geschichte überhaupt in dieser Welt. Also Libanon hat ja eine sehr, sehr facettenreiche Historie, die wirklich, finde ich, also für die ganze Welt auch irgendwie entscheidend war. Ich meine, die Phönizier, von denen hat sicherlich mal irgendwie jemand was gehört, die da vor 5000 Jahren vor Christus gelebt haben und die ersten Schiffe gebaut haben und von dort aus dann losgefahren sind. Das prägt Libanon. Also Libanon ist quasi phönizisches Land. Und das sieht man eben auch. Und da gibt's dann ganz viele antike Stätten. Da gibt's eine der besterhaltensten Tempelanlagen der Welt. Da ist die Akropolis wirklich ein Pups dagegen und vieles mehr. Und dann ist es sehr grün. Du kannst dort Skifahren. Du hast hohe Berge. Also du hast eigentlich in diesem kleinen Land, was noch nicht mal halb so groß ist wie Hessen, so viel Angebot. Du kannst Party machen. Du kannst in Clubs gehen. Früh bis abends. Also so, weiß ich nicht, Berghain-Style, ne, so Freitag rein, Montag wieder raus. Hier in Berlin machen ja manche.
Hört man
deswegen
so.
Ja, genau. Und dann queere Szene, alles Mögliche. Also gerade Beirut jetzt zumindest. Und ja.
Und bei allem, du hast es auch im Buch geschrieben, ich fand natürlich diese Darstellung, wie du über den Libanon sprichst, hast du auch von einer Überidentifikation gesprochen. Ich kannte das Phänomen vorher gar nicht, aber quasi, du schreibst die Verbundenheit zu Landsleuten, ihre Herkunftsländer, besonders auch mit der Angst, vielleicht kulturelle Identität zu verlieren. Und du sagst, du hast sowas mit dem Libanon. Woher glaubst du, kommt das? Ist das, weil das haben ja vielleicht nicht alle Menschen nur in Anführungszeichen, weil sie vielleicht Vorfahren aus einem anderen Land haben oder aus einer anderen Kultur und Religion. Woher glaubst du, kommt diese besonderes Interesse, diese Verbundenheit auch zum Libanon?
Also, ja, das ist so eine Frage, die stelle ich mir ulkigerweise häufiger und ich finde sie auch schwierig zu beantworten, weil ich habe noch eine andere Kollegin, die ist Viertel-Libanesin, glaube ich, und die war viel weniger im Libanon als ich zum Beispiel. Also, weiß nicht, in ihrem Leben vielleicht, weiß ich nicht, 2-3 Mal oder sowas, was jetzt nicht viel ist vielleicht. Und die hat mir auch eben diese Sehnsucht nach dem Libanon immer beschrieben und sie weiß gar nicht, wo das herkommt und man müsste das wahrscheinlich mal psychologisch irgendwie aufarbeiten, was da eigentlich so dranhängt. Vor allen Dingen, wenn du einen Vater hast, in meinem Fall, der ja mit dem Land nicht, also was heißt gebrochen hat, ist vielleicht schon zu viel, aber sozusagen eine gewisse Meinung über dieses Land hat, weil ihm sich das sehr verändert hat. Also seine Heimat hat sich sehr verändert und deswegen kann er sie auch manchmal nicht mehr so als Heimat spüren oder identifizieren. Und vor allen Dingen hat er auch oft vielleicht auch nicht ganz verstanden, woher so meine Faszination kam zu dem Land, ne? Und ich weiß nicht, ob es allein daran liegt, dass ich eben diese Erfahrung mit der Familie habe, dass ich einfach dort immer sehr schöne Ferien hatte und einfach das für mich, wie gesagt, das Highlight des Jahres war und es mich auch immer so aus dem Leben in Berlin ein Jahr rausgebracht hat.
Ja.
Ich hatte auch in der Schulzeit und auch im Gymnasium dann auch so schwierige Phasen. Ich war jetzt auch nicht die Beste in der Schule, einfach weil ich wurde auch viel gemobbt und gehänselt und ich war immer so die Kleinste, hatte mal eine Brille und ich weiß, dass eben Libanon oder diese Zeiten dort immer so für mich so eine Flucht waren und ich glaube, das ist wahrscheinlich dann, wenn man das jetzt psychologisch irgendwie analysiert, wie so ein Zufluchtsort gewesen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das dann unbewusst in einem so drin ist und dadurch so eine sehr enge Verbundenheit und auch so eine starke Sehnsucht vielleicht daraus sich entwickelt hat. Ich habe zum Beispiel auch Bekannte, da ist die Mutter auch Libanesin und die ist damals mit meinem Vater auch in die DDR gekommen. Und ich weiß aber, dass ihre Söhne zum Beispiel noch nie im Libanon waren. Also weil sie einfach nie wieder zurückgekehrt ist aus verschiedenen Gründen. Und die haben gar keinen Bezug zu diesem Land. Also natürlich über die Mutter, die macht auch mal das libanesische Essen und so weiter. Aber die haben das noch nie gesehen. Und das ist für mich zum Beispiel total unvorstellbar. Gleichzeitig bin ich aber auch meinem Vater total dankbar, dass er gesagt hat, nein, Aline soll ihre Familie kennenlernen, soll das Land kennenlernen, meine Mutter soll es kennenlernen und auch regelmäßig und nicht jetzt nur einmal oder alle paar Jahre, sondern wirklich regelmäßig. Dass das auch geklappt hat, ist natürlich, ja, also für mich war das nur eine Bereicherung für mein Leben und für meine, ich glaube, auch Persönlichkeit. Und ich glaube, ich wäre jetzt auch vielleicht nicht die Person, die ich heute wäre, wenn ich das nicht gesehen hätte. Also wahrscheinlich hätte ich dann auch nicht Arabistik studiert zum Beispiel, ne? Weil das hat mich natürlich auch in diese Richtung gebracht. Und ja, und auch, dass ich jetzt heute so viel drüber rede oder dieses Buch schreibe. Also wer weiß, was dann aus mir geworden wäre. Aber so, das sind dann so Sachen, die einen prägen und eben auch die nicht nur die Kultur, sondern auch die Erfahrung, die ich ja dort mit den Menschen mache, also in Bezug auf deren Werte und deren Perspektiven auf das Leben, das kriegt man ja auch mit. Und im Libanon sind die Werte oder die Lebenserfahrung ja auch nochmal andere als hier in Deutschland. Also im Libanon habe ich auch viel mehr gemerkt für mich, was Privilegien bedeutet, also auch Privileg, Deutsche zu sein. Das war ja eben auch zum Beispiel eine Sache 2006, während dieses Krieges zwischen Israel und der Hisbollah, was ja so ein bisschen jetzt so ein Déjà-vu war wie mit letztem Jahr, wo wir dann flüchten durften, also meine Eltern und ich und meine Familie nicht. Mhm. Einfach nur, weil wir diesen roten Pass mit dem goldenen Allah haben. Mhm. Und das hat mir damals, glaube ich, das war, glaube ich, wirklich so eines der ersten Schlüsselmomente, wo ich gemerkt habe, was Privileg bedeutet und was es auch bedeutet, Deutsche zu sein und eben einfach ausreisen zu können und andere eben nicht.
Ja, und ich glaube, das fand ich auch einer der bewegendsten Erzählungen und Momente in deinem Buch, eben diese Erfahrung, von der du da berichtest, eben vor dem Hintergrund von Privilegien. Ihr konntet raus, als der Angriff war. Also das ist für jemanden wie mich, der sich das überhaupt nicht vorstellen kann, weil er Gott sei Dank noch nie in so einer Situation war, immer irgendwie ein bisschen, ja, wie nimmt man es wahr, mit ganz gemischten Gefühlen, wenn man sowas liest, weil, wie gesagt, hatten wir vorhin, wir sind irgendwie gleicher Jahrgang und trotzdem haben uns unterschiedliche Ereignisse im Leben geprägt.
Ja, aber vielleicht hat das ja auch so ein bisschen so ein Touch oder so eine Verbindung zu Ostdeutschen, ne? Also ich meine, das ist ja auch das, was meine Mutter ja auch erfahren hat als Ostdeutsche, dass sie eben nicht raus darf, dass sie eben da, wo sie herkommt, auch bleiben muss. Und damals hatte man ja nicht sofort die Ahnung, ob jetzt die Wende kommt oder nicht und dass die Mauer fällt. Ja. Das hat ja auch nicht jeder irgendwie geahnt. Und also es war ja sowieso eine ganz verrückte Zeit. Ja, von daher, das war ja dann auch ein Privileg, dass sie, als sie dann meinen Vater kannte, der durfte ja nach West-Berlin in der Zeit, als er eben noch kein Ostdeutscher war oder noch nicht den deutschen Pass hatte. Und so hat es ihr natürlich auch so gewisse Welten dann eröffnet, ne? Also das beschreibe ich ja in dem Buch auch, so diese nette Szene, wo mein Vater dann nach Westdeutschland, ich glaube, zu C&A geht oder so, für meine Mutter eine Hose kauft und die dann anzieht, weil sie die ähnliche Statur haben und die Verkäuferin sich ein bisschen wundert, was der Mann in der Damenabteilung macht. Ja, aber die Hose hat, glaube ich, meine Mutter immer noch, also so gewisse Dinge.
Und das ist, glaube ich, die perfekte Überleitung, weil natürlich will ich mit dir auch noch kurz über das Thema Ostdeutschland sprechen. Und du hast es vorhin auch schon angedeutet, der Libanon und oder der Nahe Osten vielleicht und der Osten von Deutschland werden auch oft so mit was Negativen, du sagst es, mit was Alienhaften auch charakterisiert. Da sind irgendwie die Ossis in Dunkeldeutschland und die Menschen im Libanon sind mittellose Flüchtlinge, ich zitiere. Wenn wir so auf Ostdeutschland auch schauen und auch so Wahrnehmungen, also nimmst du da vermehrt Parallelen wahr oder wie ist auch so dein Blick aktuell auf die Wahrnehmung in Ostdeutschland, wie Menschen, ja, wie auf Menschen und wie auf den Osten in Anführungszeichen geschaut wird?
Ja, also das habe ich auch in meinem Buch erwähnt. Das ist so eine Studie von Naika Furutan gewesen, eine Professorin, die jetzt, ich glaube 2015 oder 16, ich weiß nicht mehr ganz genau, diese Studie rausgebracht hat, dass sich Ostdeutsche und Migrantinnen, Migranten insofern ähneln, dass sie ähnliche Probleme, Herausforderungen haben, also sich da also sehr viel Parallelen haben. Das hatte natürlich was mit dieser Fluchtbewegung 2015 zu tun, als sehr viele Syrerinnen und Syrer nach Deutschland gekommen sind. Und daraufhin ist das so entstanden, diese Studie und überhaupt diese Analyse. Und da geht es eben darum, dass eben Ostdeutsche wie eben auch MigrantInnen gewisse Verlustängste haben, dass sie eben ihre Heimaten verloren haben oder entweder mussten sie verlassen oder sie wurden alleine gelassen. Quasi zu DDR-Zeiten ist eben dann die Mauer gefallen, also das System ist sozusagen zusammengebrochen und die Heimat ist weg gewesen und dann aber eben auch so gewisse zweite Klasse Gefühle und Wahrnehmungen und aber auch Behandlungen. Also das ist ja nicht nur eine Wahrnehmung gewesen, sondern tatsächlich so gewesen, dass eben viele Ostdeutsche nach der Wende oder auch bis heute als Mensch zweiter Klasse behandelt werden oder so angesprochen werden. Und so geht es ja eben auch Geflüchteten und noch viele weitere Themen, die da irgendwie sehr viel Parallelen bieten. Und das fand ich total spannend, das mal zu lesen damals. Und auch, finde ich, mal Ostdeutschen auch mal klar zu machen, dass sie eigentlich ein paar Parallelen haben und sich eigentlich, ja, gleich, also nicht gleichwertig, sondern also dadurch verbinden könnten auch so in dieser Art so und zumindest das Gefühl haben, okay, die sind jetzt nicht anders, die wollen mir auch nichts wegnehmen, sondern denen geht's gleich oder ähnlich und wir sollten eigentlich uns zusammentun oder irgendwie einfach uns gegenseitig unterstützen und helfen, damit wir das Gefühl eben nicht mehr haben. Gleichzeitig dann aber auch zu sagen, wir wollen aus dieser Spirale rausgehen, das kann ich total nachvollziehen. Also das wissen wir ja bis heute, dass eben, dass es einfach noch extreme Unterschiede zwischen Ost und West gibt. Das finde ich also eigentlich bis heute, 36 Jahre danach, einfach ein Riesenskandal überhaupt. Also Stichwort Thema Rente und Gehalt und was ich was alles. Also ja, und das fand ich mal spannend, auch mal für Leute aufzuschreiben, die das noch nicht kannten, diese Studie oder diese Analyse, um einfach mal zu sehen, okay, die Geflüchteten, die jetzt gekommen sind, die wollen uns nichts wegnehmen. Ja. Denen wurde was weggenommen. Natürlich gibt's überall schwarze Schafe. Diese ganze aktuelle Thema oder Debatte wissen wir ja und kennen wir ja. Und ich will das jetzt auch gar nicht irgendwie verharmlosen oder romantisieren. Aber grundsätzlich flüchtet ja keiner freiwillig. Und ja. Ich hoffe einfach, dass wir irgendwie in den nächsten Jahren wieder zurück zu einer etwas entspannteren, wertschätzenderen Diskussion kommen und ein bisschen zwischenmenschlicher schauen und eben nicht dieses, was wir jetzt gerade haben. Ich weiß keine Lösung oder kein Allheilmittel gerade, wie wir da rauskommen, weil gerade hat man das Gefühl, dass irgendwie alle in der Politik, und da nehme ich wirklich alle Parteien in Beschlag, irgendwie nicht so richtig wissen, damit umzugehen, weil sie das Gefühl haben, wenn ich jetzt zu nett bin oder zu, wie soll ich sagen, zu einseitig, dann sind sie komplett außen vor. Jetzt ist gerade Wahlkampf, Ende Februar sind Bundestagswahlen. Man hat so das Gefühl, dass irgendwie jetzt alle gegen alle kämpfen und ich mag das einfach nicht. Ich finde das gerade dieses Gefühl einfach furchtbar. Und dann noch als Mensch mit Migrationshintergrund, wo ich mich lange eigentlich gar nicht so gesehen habe, zum ersten Mal in meinem Leben, und das geht nicht nur mir so, sondern vielen, auch wirklich Angst zu haben vor einer Wahl, weil man nicht weiß, was dabei rauskommt. Auch wenn eine Union sagt, sie arbeitet nicht mit der AfD beispielsweise zusammen, ist das trotzdem nicht immer hilfreich, weil sie sind ja trotzdem da.
Ja,
und auch in Ostdeutschland. Und so weit positioniere ich mich dann schon, dass ich da wirklich Angst habe. Sonst verhalte ich mich eigentlich politisch immer sehr neutral. Aber das macht mir schon sehr viel Angst. Und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich weiß keinen Weg, auch mich da zu beruhigen, weil man sich so ein bisschen hilflos fühlt in dieser Lage. Und natürlich ist es schön, wenn Menschen auf die Straße gehen, gegen rechts demonstrieren. Das ist ein tolles Symbol, aber es passiert ja nichts. Also finde ich, natürlich heißt das nicht, dass man nicht gegen rechts aufstehen sollte, oder das sollte man, und jeder sollte da couragiert irgendwie, auch wenn er sowas mitbekommt oder hört, auch finde ich, etwas dagegen sagen. Aber am Ende ist es die Politik, die über uns entscheidet und über die Gesellschaft und wie wir leben. Und da finde ich gerade die Tendenz sehr schwierig, weil, wie gesagt, so relativ viele Parteien und Seiten da sich gerade in eine, finde ich, falsche Richtung entwickeln. Und es ist ja jetzt nichts Neues. Das passiert ja schon, finde ich, in den letzten Jahren. Und das macht mir schon Angst, ja, weil es so die allgemeine Stimmung einfach, finde ich, sehr hilflos hinterlässt und auch einfach einem so ein schlechtes Gefühl gibt, irgendwie Deutsche zu sein und irgendwie mit seiner Biografie auch irgendwie zu versuchen, Menschen eigentlich noch Mut zu geben. Ja.
Und das finde ich genauso so schön und so wichtig, wie du sagst, weil gerade auch wenn man Kinder hat, wenn man junge Mutter ist wie du, dann fragt man sich ja, was gibt man seinen Kindern mit? Welche Zukunft will man gemeinsam bauen? Welche Fragen stellt man sich? Und ich wollte auf einen Punkt noch eingehen, den du genannt hast, so die Herausforderung und die Themen, vor denen Ostdeutsche und auch Menschen mit Migrationshintergrund stehen, Migrantinnen und Migranten, diese Transformationskompetenz, das hat Jeanette Gusko in einem Buch beschrieben, die war auch schon in diesem Podcast, wir mussten vieles zurücklassen, wir haben uns was Neues aufgebaut, wir mussten uns eben dieser Transformation widmen. Das, finde ich, kann was ganz Verbindendes und sollte was ganz Verbindendes sein. Und ich glaube, darauf sollte man bauen und sollte man irgendwie Kraft schöpfen.
Voll, genau diese Transformationsvorgänge, das ist mir noch entfallen, das stimmt, das hatte die Jeanette mal beschrieben, und ich meine, mein Vater ist ja vielleicht auch das beste Beispiel, ich meine, der ist ja auch zwar zum Studieren jetzt in die DDR gekommen, aber ich meine, das ist ja trotzdem so, dass er seine Heimat, seine Familie verlassen musste und irgendwo neu anfangen musste, die Sprache neu lernen musste und eben sich überhaupt erstmal zurechtfinden muss. Das ist ja per se einfach nie leicht erstmal. Ja. Und dann noch in der DDR, die jetzt auch nicht gerade der entspannteste Staat war, wo man vielleicht irgendwie starten konnte. Gerade in Bezug auf Überwachung und Stasi und so weiter, da hat mein Vater etliche Geschichten, also auch als, ja, als Mensch, als Ausländer ja auch mitbekommen. Ja. Und gerade dann, wenn du dann noch eine ostdeutsche Frau kennenlernst, die dann eben einen Westdeutschen oder einen Ausländer kennenlernt, das war ein Riesending. Also in der Familie, und er wurde natürlich 24 Stunden überwacht, so ungefähr. Ne? Also, und solche Geschichten haben natürlich meine Eltern auch erlebt und mitgemacht.
Absolut.
Ja, und ich finde das, wenn man das dann so hört und erzählt bekommt, auch einfach spannend. Erstmal, was das mit Menschen dann nochmal macht. Also einfach aus meinen Eltern, aber auch eben, wie sich dann so Familien oder Menschen einfach ja trotzdem, ob dieser Widrigkeiten irgendwie zusammenbleiben oder durchsetzen und einfach weitermachen und nicht gesagt haben, ja, das bringt uns jetzt auseinander, sondern eher zusammen. Und das ist ja irgendwie auch was Schönes.
Absolut. Liebe Aline, wir gibt in diesem Podcast wie immer die drei Standard-Abschlussfragen. Bei der zweiten habe ich eine Vermutung, aber wir starten logischerweise mit Nummer eins. Ostquote, ja oder nein? Also eine Quote für in Führungspositionen, Wirtschaft, Wissenschaft etc.
Ja, also wenn du mich vor, weiß ich nicht, 10, 20 Jahren gefragt hättest, aber da hätte ich wahrscheinlich noch gar keine Meinung gehabt in dem Alter, aber hätte ich jetzt gesagt, ach, was braucht man schon Quoten? Das war auch bei der Frauenquote, habe ich gedacht, wofür? Weil ich natürlich in einem Osthaushalt groß geworden bin, wo alle gearbeitet haben, meine Oma war Führungskraft und so weiter und so fort. Also mir wurde das vorgelebt. Aber mittlerweile würde ich sagen, brauchen wir das definitiv, vor allen Dingen, wenn du sagst, in Führungspositionen, das ist ja, das wissen wir ja alle, ist das eigentlich lächerlich. Also eigentlich ist es ein Armutszeugnis. Ja. Ich finde Quoten natürlich eigentlich furchtbar, dass wir sie brauchen. Das ist eigentlich das Schlimmste daran. Aber ich merke eben auch in meiner Arbeit als Journalistin immer mehr, dass diese Stimmen wichtig sind, dass sie immer noch fehlen. Auch bei uns in der Medienlandschaft, in den Redaktionen und gerade in den Führungspositionen. Also ganz klar, ja.
Sehr gut. Ich liebe eine klare Positionierung. Ja oder nein?
Vielleicht sollte ich Politikerin werden.
Ja, wirklich.
Obwohl, dann hat man ja keine klare Position. Ja, das wurschtelt man so rum.
Wir haben schon sehr oft Jein gehört. Und das ist, ja. Zweite Frage. Was sind Dinge, Produkte, Eigenschaften, Charaktereigenschaften aus der sozusagen ehemaligen DDR oder so ostdeutsch sozialisiert, von denen es gut ist, dass wir sie im Hier und Jetzt haben? Oder was haben wir so ein bisschen auf der Strecke gelassen, was vielleicht unserem gesellschaftlichen Miteinander gut tun würde?
Also gut war und ist, finde ich, die Kita-Betreuung beziehungsweise das, was man davon mitgenommen hat. Ich weiß auch, dass das zu DDR-Zeiten natürlich nochmal einen anderen Grund hatte, dass Frauen eben sehr früh wieder arbeiten sollten. Das hatte natürlich auch so eine Leistungsidee oder wirtschaftliche Komponente natürlich, dass einfach Frauen auch arbeiten sollten, damit sie eben Steuern einbringen und so weiter. Das kann man ja so oder so sehen, aber grundsätzlich hat es natürlich den Frauen auch Würde gegeben. Zumindest ist das, was ich von meiner Familie so mitbekommen habe, ne, dass Arbeit gibt auch Würde, gibt auch Unabhängigkeit und dass eben die Frauen dann dadurch auch sehr unabhängig und selbstständig waren oder sind. Das finde ich, ist eine Sache, die wir, also zumindest hier in Berlin, finde ich, gut übernommen haben. Aber Kita-Betreuung ist ja sowieso ein Thema, was, also wenn man Kinder hat, also schon Ewigkeiten ein Thema ist, gerade jetzt als Frau merkt man das dann noch viel, viel mehr, wie wichtig einfach eine Betreuung, eine gute Betreuung ist, um eben wieder arbeiten zu können. Ansonsten natürlich, ich habe jetzt gerade überlegt, was so Lebensmittel sind, aber klar, Spreewaldgurken, ich weiß nicht, das sind so Klassiker.
Immer gut.
Immer, also das sind so für mich so Ostdinge. Ich überlege gerade, was Sandmännchen, das natürlich hat auch lange überlebt, finde ich super. Ich weiß nicht, ob du noch mit Traumzauberbaum groß geworden bist.
Ja, unbedingt.
Ja, natürlich. Genau. Das habe ich jetzt für meine Tochter gekauft, damit sie damit, also zwangsläufig, ist ja ein bisschen gezwungenermaßen auch groß wird und damit das kennenlernt. Und ich habe ja Rainer Lacomi noch persönlich kennengelernt, weil meine Grundschule damals nach Traumzauberbaum benannt wurde. Also meine Grundschule hieß dann Wolkenstein-Grundschule.
Ach Gott.
Ja, und da ist er dann irgendwann mal hingekommen. Das war ganz lustig. Ja, also ich verbinde natürlich auch mal vieles mit so Essen und Jägerschnitzel. Das sind so Lieblingsgerichte auch meines Vaters. Jägerschnitzel mit Tomatensauce und Nudeln. Dann, was ich ja auch im Buch beschreibe, meine Mutter hat auch immer darauf geachtet, dass ich gewisse Wörter benutze wie Kaufhalle, dass ich Broiler sage, Schrüppe, wobei das, glaube ich, so ein Berliner Ding ist. Aber ja, das nehme ich natürlich auch immer viel mit Humor.
Ja.
Aber ich meine, das ist Identität, ne? Also das sind so Sachen, die auch mit Herkunft zu tun haben. Und wenn jetzt andere, weiß ich nicht, Familie in Baden-Württemberg oder Bayern haben, dann übernehmen die ja auch gewisse Wörter. Also
absolut.
Ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir ist in Dresden, aber zum Beispiel ein Wort, was ich mal in Sachsen gelernt habe, war Muschikiepsche, also Marienchenkäfer. Und ich meine, das sind so, und ich habe auch eine Freundin, die ist aus Leipzig und die sagt halt immer Bämme zu Stulle.
Ja,
das ist so, wie ich jetzt Kaufhalle sage, ne? Oder Stulle. Und ich finde, sowas ist wichtig und das trägt ja auch zum Miteinander bei, um sich auch kennenzulernen untereinander in Deutschland. Und ich glaube, das müsste man noch viel mehr machen. Also da fällt mir gerade ein, meine Mutter oder ich glaube, meine Oma hat mal gesagt, eigentlich müsste es mal wieder so Städtepartnerschaften geben wie früher zu DDR-Zeiten. Weil ich glaube, über Kennenlernen kannst du so viele Vorurteile und Klischees auflösen. Und ich finde, das sollte man noch, also finde ich, wirklich mit einer richtigen Konsequenz eigentlich jetzt mal durchziehen. Ja.
Das hatten wir letztens in einer Diskussionsrunde. Wir haben gesagt, wie schön wäre es doch, es gibt ja so die internationalen Städtepartnerschaften mit Frankreich und wo man hinfährt. Aber dieses Innerdeutsche gibt es ja auch, glaube ich. Aber dass das noch verstärkt gemacht wird als Mittel für Verständnis und einfach weiter Horizonte erweitern, fände ich super gut.
Ja.
Auf jeden Fall. Und allerletzte Frage. Wen möchtest du in diesem Podcast hören?
Ja, da habe ich mir irgendwie lange den Kopf zerbrochen. Ich finde das immer total schwierig, aber ich weiß nicht, wie viel hattest du sie schon mal, aber ich finde ja Angela Merkel trotzdem immer ganz spannend.
Das wäre, also wenn ich sie schon hätte, dann...
Ja, gerade so in so einem Ost-Podcast, weil ich finde, so ihre Ostgeschichte ist zwar immer so mal Thema, aber ich finde so richtig, das mal aufgedröselt und auch mal von ihr zu hören, ich meine, gut, die ist ja nun mal eine sehr nüchterne Frau, pragmatisch und hat aber so einen schön trockenen Humor und ich könnte sie mir da sehr gut vorstellen. Es würde mich schon mal interessieren, was so ihr Lieblingsgericht aus DDR-Zeiten wäre. Ja, also das ist jetzt so, die ist mir jetzt zuerst eingefallen, aber es gibt sicherlich noch viele andere bekannte oder nicht bekannte Menschen, die du mal hier ein... Also theoretisch müsstest du eigentlich mal meine Oma einladen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die kommt aus der Nähe von Halle und meine Oma ist fast 90 und die kann Geschichten erzählen, natürlich auch aus Kriegszeiten, aber aus der DDR und einfach, weil ich so über weite Verwandtschaft den bekannten Arzt hier in Berlin-Pankow zumindest, Johannes Kupke, hatte und der hatte Wilhelm Pieck als Patient und so weiter und so fort und diese ganze Riege, sag ich mal, ging so bei denen ein und aus und das sind natürlich auch so spannende Geschichten und das höre ich manchmal so von ihr und die kann halt alles noch so, die weiß das halt alles noch in ihrem Gehirn, ich finde das Wahnsinn, die hat einfach so ein Wahnsinnsgehirn, die wirklich Details. Naja, also vielleicht meine Oma.
Aber es ist eine schöne Idee, bringt mich auf eine Idee. Man könnte ja wirklich auch mal so intergenerationale so Oma-Podcast machen.
Oma-Kind-Podcast, Enkelkind-Podcast,
Fände ich super. Der Blick auf den Osten. So.
Ja.
Und Angela Merkel, selbstverständlich, liebe Frau Merkel, sollten Sie das hören. Ich bin immer bereit. Kommen Sie gerne ran.
Also
ich mache ein Plätzchen frei.
Ausnahmsweise.
Lieber Ali, tausend Dank für diesen Podcast. War wirklich schön. Wir haben so viel über dich gelernt und über Themen gesprochen. War mir eine wahre Freude. Ich hoffe, der Magerquark-Absatz steigt am Wochenende exponentiell. Und vielen Dank, dass du hier warst. Alles, alles Liebe für all das, was kommt. Wir werden es hören oder auch nicht hören. Das ist deine Entscheidung. Das ist genau richtig so. Von daher danke, dass du hier warst und alles Liebe.
Danke dir auch. Alles Gute. Tschüss.
Tschüss. Das war Einheit gut, alles gut. Alles über das Projekt gibt es auf einheitgutallesgut.de. Alle Folgen des Podcasts findet ihr entweder auf der Website oder natürlich auf den gängigen Plattformen. Dieser Podcast lebt von spannenden Menschen und ihren Geschichten. Wenn ihr Vorschläge habt, jemanden kennt oder selbst inspirierende Geschichten zu diesem Thema habt, so schreibt mir gern. toni@einheitgutallesgut.de. Bis zum nächsten Mal.